Hallo Podcast, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt, diesen Podcast bewertet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge.
Willkommen, Freunde, zurück! Freunde des Fußballs, Freunde des Trash Talks auf Podcast. Herzlich willkommen zurück hier auf Geek and Talk nach einer kleinen Erholungspause melden wir uns zurück. Wir waren zu dritt virtuell auf der Karibik. Naja, nicht ganz. Aber schön, dass ihr wieder da seid. An meiner Seite sind natürlich wie immer Niklas und Erik. Freut mich. Und ja, Leute, wir freuen uns auch. Die Saison ist vorbei. Es gibt sehr viel zu besprechen. Und da haben wir uns auf jeden Fall die einigen Folgen jetzt demnächst vorgenommen, mit euch detailliert über die letzte Saison zu reden. In der Saison bekommt ihr, in der Folge meine ich, bekommt ihr aber erstmal so unsere Meinung über die Meisterschaft, quasi Borussia Dortmund versus Bayern München bis zur letzten Minute am Ende entschieden durch Jamal Musiala. Ja, für viele Fußballromantiker war das ganz schön zu sehen, wie die gelbe Wand die Mannschaft und Trainer gefeiert haben, trotz der keinen Niederlage, aber das ja eine fehlende Tor zur Meisterschaft. Wir haben hier trotzdem unterschiedliche Meinungen, die ich sehr, sehr interessant finde. Da werden wir auf jeden Fall näher drüber reden. Wir werden uns aber auch anschauen, 11 der Saison. Ja, ziemlich schwierig, da viele Verteidiger auszupicken, muss ich ehrlich sagen. Bei der Offensive, die die Bundesliga in dieser Saison gezeigt hat, sehr, sehr viele wirklich ja Künstler, würde ich mal sagen. Angriff ist die beste Verteidigung. Das hat mal ein ganz berühmter Lyriker zitiert. Klasse.
Jawohl.
Und ein paar Awards vergeben. Bester Sommertransfer, bester Wintertransfer, Laie der Saison, Coach of the Year. Da werden wir die hübsche Erik auf die Bühne bitten, und um diese Awards zu verleihen. Hast du auch dein Kleid an, Erik?
Natürlich.
Super, das freut mich. Aber das war's nicht ganz. Denn in den nächsten Folgen heißt es natürlich auch Absteiger. War ja klar. Also man muss da natürlich einige Wörtchen verlieren über Hertha BSC. Ich glaube, das Projekt schlechthin. Also wir wollten eigentlich schon direkt, als es hieß, zweite Liga, Hertha BSC, wollten wir schon eine Folge aufnehmen, aber ja, haben uns dann entschieden, dass es am Ende hinten angeschoben wird, und da kann man, glaube ich, eine ganze Folge auf jeden Fall schmücken mit, sage ich mal, der Fehlinvestition des Jahrhunderts, ne? Vielleicht so kann man den Titel nennen. Erik wird sich da auf jeden Fall noch was Spannendes ausdenken, was unsere lieben Herthaner. Aber jetzt ist halt, ja, wie für viele Dinos der ersten Liga gewesen, die zweite Liga mal ja die Luft schnuppern mussten. HSV, Werder Bremen, VfB Stuttgart, Schalke und. Da waren ja echt einige große Clubs unten. Und jetzt, ja, Hertha BSC. Mal schauen, wie das Ganze oder wie das Projekt zweite Liga im ersten Jahr wird. Ist auf jeden Fall spannend zu sehen. Und natürlich die anderen Absteiger, ja. Wir haben Schalke 04 und wir schauen gerade noch nebenbei, also der Abstiegskampf zwischen in der Konferenz jetzt HSV und VfB Stuttgart, ja, ist noch 1-1, noch nichts entschieden, mal schauen, aber sieht doch sehr gut aus für den VfB, sprich HSV Forever zweite Liga vielleicht. Wie hast du es, Erik, genannt, mit der Uhr? Irgendwas hast du da einen geilen Titel in der WhatsApp, in der WhatsApp-Gruppe genannt, irgendwie.
Hat mit der Uhr angefangen
oder sowas?
Boah, keine Ahnung. Müsste jetzt aus dem Stegreif wieder rausholen, aber
naja.
Keine Ahnung, ja. Weiß ich jetzt nicht.
Ja, aber bevor wir über die Liga reden, wir hatten, glaube ich, auch persönlich, glaube ich, eine ganz geile Saison, jeder für sich. Wir haben Erik, der ja dieses Jahr wirklich als Stadionhopper unterwegs war, viele Werder Bremen Auswärtsspiele mitgenommen hat und da sicherlich berichten kann. Ja, Niklas, nach dem Sofortaufstieg wieder abgestiegen, glaube ich, ganz, ganz bitter. Und für mich persönlich, ja, war ja sehr oft am Kommentieren, also News und so weiter und so fort über FC Bayern München, habe aber auch viele VfB Stuttgart verfolgt. Also ja, da würde ich erstmal ein paar Wörtchen von uns mal hören, bevor wir jetzt in den Rückblick starten. Für euch persönlich, was waren so ein bisschen Highlights, bisschen eure Meinung, eure persönliche Meinung über die letzte Saison? Was sind so eure Gefühle? Und ich denke, ich glaube, Erik, du hast ja, ich glaube, von uns das Spannendste gemacht, sage ich mal. Hast mich ja auf einmal mitgenommen, ne? VfB Stuttgart, Auswärtsblock. Das war auch ein ganz, ganz neues Erlebnis für mich. trotz Niederlage hat es echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Also, das zeigt dann doch ein bisschen vielleicht mein Fußballherz, Neutralität. Kann Spaß haben, auch wenn der VfB Stuttgart am Ende verliert. Nee, aber schieß mal los, ja, für dich mit Werder Bremen viel mitgemacht, vielleicht über die Mannschaft, aber auch persönlich für dich. Ein paar Highlights, meine Auswärtsfahrten haben ja ihren eigenen Geschmack. Da gibt es sicherlich einige Storys, die du erzählen kannst. Kannst zensieren, was du möchtest, aber kannst natürlich auch über das quatschen.
Ich meine, du hast uns ja in Stuttgart erlebt. Wir sind jetzt nicht, wenn wir ein bisschen was getrunken haben, dann sind wir auch gerne mal ein bisschen provokant. Ja. Nee, du, aber... Du hast schon ein paar Punkte angesprochen. Also ich habe jetzt mal geguckt und durchgezählt. Ich habe jetzt von Werder allgemein habe ich jetzt 14 Spiele besucht, was für mich einer, der jetzt nicht unbedingt direkt in Bremen vor Ort ist, sondern nach Bremen ist das für mich gefühlt auch eine Auswärtsfahrt. Da fahre ich auch 300 Kilometer, also so ist es jetzt nicht. Habe ich jetzt 14 Spiele von 34 gesehen. Das ist schon ein ganz guter Schnitt, finde ich. Und wenn man da halt 11 von 17 Auswärtsspielen dabei hat, dann weißt du, was bei mir hauptsächlich auf der Agenda stand. Stadien mitnehmen, und das war so auch mein Ziel, dass ich gefühlt alle Gästebereiche in der Bundesliga mal so ein bisschen sehen kann. Da fehlt jetzt nur noch die Allianz Arena in München und jetzt als Neuaufsteiger Heidenheim. Aber ich bin da echt zufrieden mit meinem Schnitt und ich habe grundsätzlich immer ganz interessante Spiele gesehen. Mein Highlight war natürlich in Berlin, als wir mit 25.000 da anmarschiert sind. Das war schon echt eine geile Sache. Oder halt dich in Stuttgart zu sehen, so, oder erster Spieltag. Es gibt, glaube ich, nichts Geileres, als wenn du direkt aufsteigst und du bist direkt am ersten Spieltag.
Ich habe auch dran geschlafen, willst du das auch erwähnen?
Ja, weil ich ein bisschen geschnarcht habe, gell, aber ich hatte einen langen Tag, aber über deine Morgenroutine sage ich jetzt auch nichts mit deinem Dattelsirup da oder mit deinem Ei. Das ist auch, war sehr ungewohnt für mich, aber wie gesagt, eine Saison aus Werder-Sicht, wie gesagt, die Hinrunde war ein einziger Traum. Die Rückrunde, naja, die hat mich jetzt eher so ein bisschen wieder in die Normalität zurückgeholt. Aber im Grunde, Bremen war, wenn man jetzt mal guckt, Bremen war nie unter den letzten 5 Teams über die gesamte Saison. Also war man nie wirklich jetzt in großer Angst. Gut, die letzten Spiele waren halt auch wirklich, wäre die Saison noch 2-3 Spieltage länger gegangen, glaube ich, hätten wir noch Probleme gehabt. Aber grundsätzlich war das ein sehr, sehr schönes Jahr für mich. Und ja, ich bin gespannt auf ein weiteres. Dann hoffentlich mit dem VfB dann anscheinend wieder.
Ja, ja. Zwei freuen sich, einer nicht. ich meine, wird das jetzt so Fahrstuhlmannschaft, wie man das so gerne bezeichnet, Niklas, für euch? Oder bist du da wieder zuversichtlich, dass es wieder direkt in die Liga, in die Erstliga geht?
Ja, ich meine, Fahrstuhl jetzt direkt wieder hoch in die erste Liga wird ja eigentlich Fahrstuhlmannschaft bestätigen. trotzdem hoffe ich natürlich, dass Schalke gleich wieder hochkommt. Ich muss aber insgesamt sagen, ich bin trotz des Abstiegs am Ende deutlich positiver gestimmt nach dieser Saison als bei unserem letzten Abstieg vor 2 Jahren. Das merkt man einfach an der Atmosphäre. Das waren auch für mich mit die Highlights, wenn du gemerkt hast, egal wo du bist, egal wie viele Spiele du vorher verloren hast, gerade auch jetzt in der Rückrunde und aber auch in über weite Teile der Hinrunde, wie krass und großartig einfach der Support vom gesamten Anhang war. Ja, da lässt du dich in München herspielen, kriegst 6 Stück in München und wirst trotzdem gefeiert und so, wo man einfach gemerkt hat, es ist eine ganz andere Atmosphäre im Drumherum als vor 2 Jahren, wo dann Spieler gejagt worden sind und was weiß ich, diese ganzen hässlichen Bilder, die man da noch im Kopf hat.
Aber dazu muss man ja auch sagen, das war ja auch noch während Corona. Da hatten die Leute jetzt noch nicht so den Bezug, wieder ins Stadion gehen zu dürfen. Die mussten das, glaube ich, irgendwie nach außen lassen oder irgendwie ihren Frust freien Lauf lassen, auch wenn es natürlich brutal negativ war. Also
ja, klar. Aber ich finde es halt einfach sehr wichtig, einfach auch, dass man das als Zeichen nach außen hat, dass man eben Schalke nicht mit den randalierenden Fans, die auf ihre Spieler losgehen, verknüpft, sondern dass das eben eine komplette Ausnahme von ein paar wenigen Chaoten war. Und dieses Jahr Schalke als Aufsteiger, als Absteiger am Ende des Tages ja auch wieder trotzdem den mit relativ großem Abstand größten Schnitt an Auswärtsfahrern gehabt, beim Support immer und überall, wo man war, voll mit dabei, voll auf der Höhe gewesen. Auch sportlich muss ich sagen, eigentlich viel positiver, als viele das sehen, weil ich muss sagen, so wie Erik gerade gesagt hat, für Bremen wäre es vielleicht schwierig geworden, wenn die Saison noch 2, 3 Spieltage länger gewesen wäre. Ich glaube, bei Schalke ist es genau umgekehrt. Ich glaube, hinten raus in der Rückrunde, wir haben eine super starke Rückrunde gespielt. Wir sind die 8-beste Rückrundenmannschaft gewesen. Wir sind die einzige Mannschaft bisher, die abgestiegen ist, obwohl sie in der Rückrunde eine positive Bilanz hat. Also das sind ja eigentlich alles Dinge, wo man so fragt, wie kommt es da überhaupt zum Abstieg? Und das ist halt leider durch die falschen Personalentscheidungen im letzten Sommer gewesen. Man einfach sagen muss, hier Frankie Kramer und so, das war halt einfach ein kompletter Griff ins Klo. Unter Reis, finde ich, hat Schalke sogar phasenweise überperformt. Also gemessen an dem, was im Kader drin steckt, hat Schalke, finde ich, in der Rückrunde sehr, sehr viele gute Spiele gehabt. Hatte Schalke wirklich viele Momente, wo sie Mentalität bewiesen haben, wo sie auch zurückgekommen sind, wo sie späte Siege gefeiert haben, wie gegen Bremen oder in Mainz. Auch gegen Frankfurt am Ende noch einen Ausgleich gemacht. Also auch das muss man ja erstmal als Aufsteiger schaffen, der in fast jedes Spiel vom Kader her eigentlich als Außenseiter geht. Und deswegen kann auch ich trotz des Abstiegs, der am Ende natürlich mega bitter und super frustrierend ist, eigentlich auf eine über zumindest Teile der Saison gar nicht mal so negative Saison zurückblicken. Ich finde auch, wenn man sich die Rückrunde anschaut, wäre der Abstieg auf jeden Fall vermeidbar gewesen. Das Einzige, was mich jetzt halt ärgert, ist, dass halt einige Stützen nicht gehalten werden können, aber das war zu erwarten. Und trotzdem, wenn ich auf den Kader für die nächste Saison schaue, habe ich auch da weniger Fragezeichen im Kader, als ich das beim letzten Abstieg hatte. Also insgesamt, ja, natürlich überwiegt am Ende die Enttäuschung, dass es nicht gereicht hat, weil man eben gemerkt hat, es wäre möglich gewesen, wenn man den Saisonstart oder allgemein die erste Saisonhälfte nicht so krass verschlafen hätte. Aber ja, am Ende des Tages finde ich trotzdem, dass man auch aus dieser Saison positive Dinge für Schalke hervorziehen kann. Und ich hoffe eben, um auf deine Frage zurückzukommen, dass Schalke jetzt den Wiederaufstieg schafft, natürlich, aber dass es dann eben sich nicht zu einer Fahrstuhlmannschaft entwickelt, sondern dass man dann in der Saison drauf den Klassenerhalt schaffen kann und sich dann mittelfristig wieder Richtung Tabellenmittelfeld orientieren kann, damit das eben nicht immer hoch und runter geht, was ja eben auch für Planungen und so weiter ja eine mittelschwere Katastrophe wäre. Aber ich bin da eigentlich positiv gestimmt, dass es ja, mittelfristig, vielleicht nicht kurzfristig in den nächsten 1 bis 2 oder 3 Jahren, aber dass es zumindest mittelfristig in den nächsten 5, 6 Jahren Schalke auf jeden Fall wieder zu einer stabilen Bundesligamannschaft wird. Vielleicht nicht die Champions-League-Mannschaft, aber zumindest eine, die sich im Tabellenmittelfeld wieder einorientieren kann, sozusagen.
Jetzt aber, Erik, hast du keine Stories über Auswärtsfahrten, die dir besonders, sag ich mal, in Gedanken geblieben sind?
Ich jetzt speziell Auswärtsfahrten.
Ja, irgendwas Witziges passiert?
Boah, eigentlich relativ viel, was mir da hängen geblieben ist. Also ich habe viele lustige Leute auf jeden Fall kennengelernt. Ganz, ganz schlimme Erfahrung war zum Beispiel in Leipzig. Also was da für Leute rumlaufen, ich habe keine Ahnung. Also das war, wie ich sie mir vorgestellt habe hier komplett. Also wir haben... Das war jetzt gefühlt das letzte Auswärtsspiel, wo ich dabei war. Deswegen ist mir das gerade noch so im Kopf. Wir haben nämlich auf dem Rückweg über Marco Rose geredet. Und dann kommt so ein alter, etwas älterer Opi an uns vorbei und sagt so auf Sächsisch, was wollt ihr mit Marco Rose? Wollt ihr den haben oder was? Wir so, haben wir in keiner Silbe gesagt. Und er so, könnt ihr gerne haben, wir brauchen den nicht. Ich so, Alter, was? Keine Ahnung, was der getrunken hat. Wahrscheinlich zu viel Köstritzer, aber der war auf jeden Fall ein bisschen gesprächsbedürftig. Aber naja, ansonsten,
Gab es Auseinandersetzungen?
So typische Sachen, wo es ein bisschen Pöbeleien gab, sei es in Frankfurt oder sonst irgendwo, das ist ja Klassik, also das ist ja jetzt nichts Besonderes, aber ja, bei mir, mein persönliches Highlight war halt, dass ich Freiburg auswärts, da hatte ich auch gut einen MT, dass ich die komplette Rückfahrt im ICE auf dem Klo verbracht habe und dass ich erst ab Fulda wieder aufgewacht bin. Also, da habe ich mal gute 3 Stunden auf dem Klo verbracht. Naja, aber ansonsten, ja, so ganz schlimm war zum Beispiel für mich die Kölnfahrt. Da haben wir halt das Beste draus gemacht, aber 7:1 auswärts zu verlieren, nachdem man von der WM kommt, das tat schon echt weh, weil da war irgendwie die Euphorie wieder da. Hier, geil, jetzt greifen wir an nach einer so einen stabilen Hinrunde und dann kriegst du direkt mal 7:1 sowas von auf den Sack. Aber naja. Ja, das waren so meine persönlichen Up und Downs, aber ich bin, wie gesagt, ich liebe Auswärtsfahrten, generell in der Minderheit zu sein und einfach coole neue Leute kennenzulernen, gerade bei Auswärtsfahrten, sei es im Block oder sei es halt auch an Heimfans, weil so kommt man eigentlich immer am besten ins Gespräch. Also das finde ich eigentlich immer am coolsten und deswegen Respekt an jeden Auswärtsfahrer. Und da muss man ja wirklich sagen, Schalke und Bremen haben als Aufsteiger dieses Jahr die Messe wirklich sehr, sehr hoch gehalten, weil die beiden die Top-2-Teams waren in der Bundesliga.
Ja, umso bitter, dass die jetzt in der zweiten Liga, das halt Schalke in der zweiten Liga, sich leider bewegt. So, jetzt wollen wir ja natürlich über die Meisterschaft reden. Ich werfe das jetzt direkt mal in den Raum, weißt du, weil ja, ihr habt schon alles gehört, ja, jeder hat schon drüber gequatscht, aber mir geht es wirklich um einen Punkt speziell. Ist das okay, dass Borussia Dortmund wirklich jetzt wegen einem Tor weniger diese Meisterschaft abgegeben hat? Nach verdammten, was waren das jetzt, 10, 11 Jahren, Alter, endlich mal wieder Meister werden zu können, verpassen sie es zu Hause gegen Mainz. Klatschen da 2-0 erstmal, kriegen 2-0 Klatsche erstmal und dann versuchen sie wieder alles gerade zu rücken. Köln gleicht aus, okay, Dortmund ist für, was waren das, 8 Minuten Meister oder so, oder 10 Minuten. Und und dann macht es Bayern eben aus eigener Hand und Dortmund nicht. Ich habe leider, und vielleicht werden viele nicht meiner Meinung sein, ich sympathisiere jetzt nicht mit den Fans, wie die reagiert haben. Also sorry, du, nach 11 Jahren kannst du endlich wieder Meister werden. Klar, ich weiß, Fußballromantik, aber das war wieder der beste Beweis. Leipzig gewinnt den DFB-Pokal mit den schlechtesten Fans, wie man jetzt sagt. Dortmund mit den besten Fans schafft nicht Meister zu werden. Aber das ist der beste Beweis, dass Fans an sich nicht viel bringen, wenn die Mannschaft selbst nicht die Leistung bringt. So, und dass man jetzt, klar, mit der Mannschaft eine Einheit, man verliert und gewinnt zusammen, aber Digga, ihr habt 11 Jahre hintereinander verloren, weißt du, das reicht doch irgendwann mal. So, und dann gehört für mich, ja, es hat so gefühlt, als ob alle einverstanden waren mit der Niederlage, also Niederlage in Anführungszeichen, und keiner wirklich jetzt so. Ich habe den Trainer heulen sehen, okay, Hummels, paar Spieler, aber ich hab nicht das Gefühl gehabt, okay, wirklich viele, viele waren nur so down am Boden, das war die größte Chance ever, so, ich habe das Gefühl nicht bekommen. Und dann halt ja natürlich sofort ein Zeichen zu setzen, Leute, trotzdem gute Saison, wir waren stolz auf euch, weiß nicht, für mich, ja, war das zu wenig, es war die schlechteste Saison Bayerns seit langem. Und wenn dann Borussia Dortmund nicht mal Meister werden kann, puh, weiß nicht, Alter. Dann trau ich es eher RB Leipzig in den nächsten Jahren zu als Borussia Dortmund.
Ja, man muss dazu auch sagen, wenn man jetzt mal den Punkteschnitt von Dortmund jetzt ansieht und vergleicht das mit den Jahren zuvor, also haben sie für ihre Verhältnisse eigentlich eine normale Saison gespielt. Den Schnitt haben sie die Jahre davor auch immer ungefähr gehabt. Und die Bayern waren halt, wie gesagt, schwach wie noch nie. Deswegen war das in Summe schon eigentlich eine dicke Chance. Nur, ich stimme dir nicht ganz zu. Ich fand die Reaktion von der Südtribüne schon sehr, sehr gut. Und die wissen ganz genau, welche Chance sie da vertan haben. Mich stört aber im Umkehrschluss halt das ganze Mediengepusche. Auch sei es auf Social Media, sonst irgendwie die ganzen Tiraden auf die Bayern-Seite. Gut, die Bayern sind jetzt auch keine Unschuldslamme, aber so von wegen, ja, 400.000 fahren nach Dortmund, werden Sonntag die Meisterschaft feiern, blabliblub, ihr seid, wenn ihr Meister werdet, nur 25.000 auf dem Marienplatz. Allein wieder diese Stimmgewalt, obwohl der letzte Spieltag noch gar nicht mal gespielt ist. Also, und dann schon vorher, klar, man muss da Sachen auch planen, der Borsigplatz muss frei sein und sonst irgendwie. Aber da haben die Medien einfach auch wieder viel zu viel draus gemacht. Und dieses, ja, am Ende, ich habe nur die erste halbe Stunde gesehen und da kam eigentlich gefühlt alles wieder zusammen, was so typisch den BVB einfach betrifft die letzten Jahre. Also,
ihr habt ja auch vorher gesehen, also ihr wart ja beide einig, dass Mainz, ich meine, wenn wir zurückgehen, dass Mainz in Dortmund was holt.
Ja, das habe ich sofort gesagt, weil Mainz sehr, sehr unangenehm ist. Aber das war zu einem Zeitpunkt, wo Mainz ja selber auch noch um etwas gespielt hat. Und jetzt so die Situation, eigentlich hat Mainz ja nur, ja, just for fun jetzt. Die konnten das eigentlich locker nehmen lassen. Aber Bo Svensson ist nicht der Trainertyp, der sagt, hier, komm, wir machen mal einen schönen Sommerkick jetzt draus. Und wie gesagt, für Dortmund kam da auch viel zusammen. Elfmeter verschossen, ausgerechnet Alea, der die letzten Wochen brutal stark war. Und da hast du schon eigentlich nach einer halben Stunde gemerkt, oh, das könnte in eine Richtung gehen, dass sie es selber einfach verspielen. Und egal, was jetzt die Bayern machen, die haben ja auch schon früh geführt. Da konnte man jetzt auch nicht unbedingt auf die Kölner hoffen. Gut, zwischenzeitlich dann schon nochmal. Aber wenn man jetzt halt die gesamte Saison betrachtet, finde ich halt, dass Niklas hat vorhin das Argument gebracht mit Schalke. Ich würde das jetzt auch bei Dortmund so sehen, weil die Rückrunde, die haben ein einziges Spiel in der Rückrunde verloren. Und das ist schon, sage ich jetzt mal, eine Richtung, wenn sie weiter ihren Kader breiter aufstellen. Guerrero ist natürlich jetzt ein super großer Verlust, aber ja, auch den wird man irgendwie ersetzen können jetzt mit Benze Baini. Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch wieder, ja, eine kleine Chance bietet, wenn du den Kader größtenteils zusammenbehältst. Und aber ich bin da bei dir grundsätzlich, dass einfach eine sehr, sehr brutale Chance war, die man einfach vergeigt hat. Also da, das wissen die Dortmunder alle selber und ich habe da auch tiefstes Mitleid, weil ganz ehrlich, das fühlt sich nicht schön an, wenn du es selber in der eigenen Hand hast und es selber verbockst am letzten. Das ist, ja, das ist keine gute Sache. Aber da gab es ja noch so ein paar Teams, die ja die gleiche Situation hatten, wie Stuttgart zum Beispiel oder wie Wolfsburg zum Beispiel für die internationalen Plätze. Die haben sich dann ja auch verkackt, dadurch, dass Frankfurt gewonnen hat und wer was noch, dadurch, dass Leverkusen verloren hat, ausnahmsweise mal in Bochum, hätten sie dicke Chancen gehabt, aber dann verlieren sie gegen die Hertha. Also es gab an dem letzten Spieltag wirklich viele Deppen, aber der größte wird wahrscheinlich der BVB in den Geschichtsbüchern bleiben.
Worauf ich halt hinaus möchte, ist, Fußball ist ja da, um Titel zu holen. Ne? Also klar, schön und gut. Schalke, jetzt guck mal, Schalke ist gefühlt die beste.
Also das DJ hat die wieder angeworfen hier.
Ja. Ein bisschen.
Die lachen, wenn ich immer ein bisschen weg bin, wegen der Internetverbindung. Daher bitte entschuldigt, falls wir nicht synchron immer miteinander reden können. Aber ich stelle mal meine Frage und wenn Niklas dann mich hört, dann oder ihr zwei mich hört, dann kann man ja wieder drüber quatschen. Mir ging es nur darum, Fußball ist ja für Titel da. Ne? Also Schalke macht ja das beste Beispiel, haben eine der besten Fans der Liga, steigen aber jetzt ab. Okay? Also was bringt es dann, wenn wir nur über Fans reden und wie du schon gesagt hast, das wurde zu einem großen Thema, ja, die Fans werden ausrasten, Borsigplatz, bla bla bla. Was bringt das dann, wenn man Titel nicht nach Hause holt? So. Gibt es irgendeine Änderung, die der BVB tätigen muss? Oder sagt man, ja, die sind schon auf dem richtigen Weg, da wird dann irgendwann mal ein Jahr kommen, wo sie eben ja die Chance haben, Meister zu werden? Oder gibt es gewisse Veränderungen, die wirklich jetzt kommen müssen? Ich meine, die Mannschaft ist stabil, also sorry, von vorne bis hinten ist Borussia Dortmund Jahr für Jahr eigentlich sehr, sehr gut besetzt. Klar wechselt die Nummer 9 immer wieder mal den Verein, Haaland ging, Paco Alcacer kam, also wenn wir schon sehr, sehr zurückblicken, also da kamen ja einige Neuner und gingen schon wieder, aber Was fehlt denn dem BVB, um wirklich dann auch nach dem 34. Spieltag Meister zu werden?
In meinen Augen fehlt dem BVB vor allem Konstanz. Also ich finde...
aber okay, Konstanz, guck mal, die hatten das doch jetzt in der Rückrunde. Und ja. Wie gesagt, Bayern hat ja gefühlt echt, die waren 7 Punkte vor Borussia Dortmund, ja. Und Dortmund hat es ja wegen einem Tor verkackt. Also wir reden ja nicht jetzt, dass sie irgendwie 4 Punkte hinter Bayern München.
Aber für mich zum Beispiel, klar ist es natürlich bitter, dass sie am letzten Spieltag, wo sie alles in der eigenen Hand haben, vom eigenen Publikum und so, das dann echt in Sand setzen. Auch wenn wir es ja zum Teil getippt hatten, aber dass es dann wirklich so kommt, ist halt schon brutal. Für mich sage ich aber trotzdem, man kann immer mal in einer Halbserie ein schlechtes Spiel haben. Gegen Mainz, hat Erik schon gesagt, lief gar nichts zusammen. Für mich haben die Dortmunder die Meisterschaft einfach in der Hinrunde verspielt. Nach der Hinrunde standen sie, glaube ich, auf Platz 5 oder so, weiß ich nicht, hatten da halt schon einen ordentlichen Rückstand. Und das war dann einfach, obwohl die Bayern in der Rückrunde krass geschwächelt haben, einfach am Ende zu viel. Hätten sie in der Hinrunde nicht dumme Patzer, dumme Ausrutscher gehabt, wo sie hier und da dumme Punkte liegen lassen, dann wären sie dieses Jahr Meister geworden. Natürlich hatten sie das in der Rückrunde auch. Sie haben gegen Schalke, die am Ende abgestiegen sind, Punkte liegen lassen. Gegen Bochum, klar, da hatten sie auch ein bisschen Pech mit dem Schiedsrichter, aber auch da haben sie dumme Punkte liegen lassen gegen den Abstiegskandidaten. Aber was ich eben meinte mit Konstanz, meine ich gar nicht nur innerhalb einer Saison. Klar, da brauchen sie natürlich auch noch mehr Konstanz. Aber ich finde auch einfach Konstanz über Jahre hinweg. Du hast eben angesprochen, dass häufig der Neuner wechselt. Und es geht ja auch über den Neuner hinaus. Jetzt wird wahrscheinlich Bellingham als absolute Führungsfigur den BVB verlassen. Vor ein paar Jahren war es Jadon Sancho, der Shootingstar der Liga, wo alle gesagt haben, boah, nach dem lecken sich alle europäischen Topclubs die Finger. Der ist dann halt auch nach einem Jahr oder nach 2 Jahren wieder weg. Und so kriegst du halt keine Konstanz rein. Ich bin mir zum Beispiel 100%ig sicher, wenn der BVB mit exakt dem gleichen Kader nächstes Jahr agieren würde, wie sie es in diesem Jahr gemacht haben, also ohne einen einzigen Abgang und vielleicht punktuell an der einen oder anderen Stelle noch Leute dazu verpflichten, dann werden die nächstes Jahr deutlich mehr Punkte holen mit dem Trainer. Weil ich glaube, der Trainer hat sein Spielsystem gefunden, das hat er in der Rückrunde gezeigt. Ich glaube, da fehlt noch die ein oder andere Stellschraube, dass die sich zu 100% aufeinander einspielen. Und dann, ob sie dann Meister werden, hängt natürlich auch immer von den Bayern ab, die den in der Breite und in der Spitze einen definitiv noch stärkeren Kader haben. Aber ich glaube, dass der BVB sich von Jahr zu Jahr verbessern könnte und eben auch um den Titel konstant mitspielen kann und den dann eben irgendwann auch holen kann, wenn sie nicht ständig immer wieder ihre Führungsspieler ersetzen müssen. Dann verlieren sie den einen, einen Dembélé, dann holen sie einen Sancho. Und Sancho ist aber auch gleich wieder weg, müssen sie wieder ersetzen. Dann klappt das mal nicht in einem Jahr. So, dann versuchen sie es über verschiedene Neuner aufzufangen, die dann auch nicht alle zu 100% einschlagen und funktionieren, so dass man da nicht ewig zufrieden ist, wie ein Immobile, wie ein Paco Alcácer, wie ein was weiß ich, die sind dann zum Teil wieder weg und dann hatten sie einen mit Haaland und Haaland auch, zack, macht gleich wieder einen Verschwindibus. So kannst du halt nicht, wenn du um einen Titel mitspielen willst, langfristig und konstant kannst du dir halt so nichts aufbauen, wenn ständig deine Spieler wegbrechen, weil das, was der BVB mit ihren Leistungsträgern hat oder mit vielen Leistungsträgern hat, ist eigentlich genau das, was man einem Ausbildungsverein nachsagt. Sie holen Spieler günstig, die spielen ein gutes Jahr oder zwei und gehen dann für viel Geld wieder weg. So, das ist natürlich ein Modell, wo man sagen kann, okay, das ist auch finanziell lukrativ und so, aber so wirst du nicht langfristig um Titel spielen. So, wenn man überlegt, die Bayern, klar, befinden sich jetzt auch gerade in einem Umbruch, aber wenn man jetzt mal an die letzten Jahre bei den Bayern denkt, die haben immer ihre Achse aus 6, 7, 8, 9 Top-Spielern zusammengehalten. Oder an die Zeit von Ribéry und Robben, so, das war gefühlt, da kam keiner in die Elf rein, da ist aber auch keiner rausgegangen. Und die haben einfach sich blind verstanden. Da wusste der eine immer, was passiert. Wenn jetzt im Sommer ein Bellingham geht, der gerade die Laufwege von einem Adeyemi, von einem Malen, von einem was weiß ich was alles einstudiert hat, und dann kommt wieder ein Neuer, der das Spiel dirigieren muss, das dauert wieder seine Zeit, bis der sich eingewöhnt. Und ich glaube, dass das einfach das Riesenproblem ist, was der BVB hat, dass sie es nicht schaffen, ihre Spieler wirklich mal über 4, 5 Jahre zu halten, auch wenn sie Leistung bringen. Und das unterscheidet sie von den ganzen europäischen Topclubs, weil die Anlagen, die sie haben, sind brutal. Ich bin auch, muss ich ehrlich sagen, ich bin ein großer Fan von Edin Terzic. Der kommt mir sehr nüchtern, sehr sachlich oft rüber. Ich glaube, der kriegt das, die Spieler zu fangen, aber gleichzeitig nicht abzuheben. Er war gefühlt der Einzige, bei dem ich nichts gefühlt hatte, dass er schon die Meisterschaft gefeiert hat, bevor sie sie eingefahren haben und so. Ich glaube, die haben alle Anlagen, die sie brauchen. Sie müssen es nur schaffen, ihren Kader zusammenzuhalten. Und wenn sie jedes Mal, jeden Sommer 2 oder 3 Top-Spieler verlieren, die sie ersetzen müssen, wie jetzt in diesem Sommer mit Bellingham und Guerrero, jetzt habe ich gehört, Adeyemi ist auch noch auf dem Zettel, dann wird es halt schwer, Konstanz reinzubringen. Und das ist für mich der erste Schritt, den der BVB schaffen muss, um auch langfristig jedes Jahr um Titel mitspielen zu können und sie dann eben auch gewinnen zu können.
So, kurze Eilmeldung, VfB Stuttgart 2-1, geil.
Ja, Torwartfehler.
Also ist das eigentlich das übliche Problem, ne? BVB hat entschieden, zum Ausbildungsverein zu werden. Man muss aber auch sagen, bei Bayern, was viele jetzt kritisieren, sind die Gehälter, was jetzt auch geändert werden soll. Man möchte nicht mehr so viel Gehalt zahlen. Wenn man wirklich im Schnitt schaut, zahlt Bayern München oder ist Bayern München fast einer der besten Clubs, die Spieler bezahlen, Europas, ne? Man hat dann ein Beispiel gemacht mit Arsenal, zum Beispiel im Schnitt, wie viel dort die Spieler verdienen. Und da kann man zum Beispiel, da kam man zum Beispiel von 5 bis 10 oder sowas Millionen Euro pro Jahr. Und der FC Bayern München hat mehrere Spieler, die halt 15, 20 Millionen verdienen, ne? Und das sind halt gerade große Probleme. Aber das sind halt so Sachen, ist es bei Borussia Dortmund nicht möglich und deswegen hält man die Spieler nicht? Oder ist Borussia Dortmund einfach dann nicht mehr attraktiv genug? Weil man weiß, mit Borussia Dortmund holt man keine Titel und kann deswegen diese Spieler eben nicht langfristig an die Mannschaft binden.
Ein anderes Beispiel, guckt man sich zum Beispiel Leipzig an. Wir haben letztes Jahr eigentlich schon vermutet, dass Nkunku wechselt. Er ist aber noch ein Jahr geblieben. Jetzt haben sie mit Dani Olmo noch glaube ich, für weitere 3 Jahre verlängert. Da sieht man, dass es schon funktionieren kann. Also sprich, wenn du, ja, wahrscheinlich ist auch
Leipzig
das
benötige... Leipzig hat jetzt nicht enorm mehr Gehalt als Borussia Dortmund.
Deswegen ja. Aber irgendwie ziehen sie ja trotzdem die Spiele noch an sich, dass die zumindest verlängern und sagen, hier, dann wechseln wir halt für deutlich mehr Geld. Ich meine, die Debatte mit Guerrero hatten wir ja schon, glaube ich, die letzten Male auch schon, dass man mit ihm nicht vorher in Verhandlung gegangen ist. Ich glaube auch, der hatte nicht so eine ultra krasse Wertschätzung. Erst in der Rückrunde hat man gemerkt, dass er auch auf anderen Positionen mal zur Geltung kam. Und der ist ja eigentlich auch eher ein offensiver Spieler, statt halt immer nur dieser Linksverteidiger oder sonst irgendwie. Deswegen finde ich es, wenn man das auf Leipzig betrachtet, dann schon irgendwie ein bisschen spannend, weil die können ja anscheinend auch die Spieler mal für 1-2 Jahre noch zusätzlich halten.
Und was ich zum Beispiel auch sagen muss, was mir bei Dortmund jetzt auch bei der Personalie Guerrero krass aufgefallen ist, Guerrero hat ja angeblich, also gab verschiedene Gründe wohl, warum er nicht verlängert hat, aber einer der Hauptargumente soll gewesen sein, dass Guerrero einen langfristigen Vertrag wollte. Und der BVB hat gesagt, wir wollen um maximal 2 Jahre verlängern. Wo ich dann denke, genau in solchen Momenten hast du doch die Möglichkeit, wenn ein Spieler, der über Jahre bei dir im Verein ist, wo du normalerweise wissen solltest, was du an ihm hast, Guerrero hat ja über Jahre eigentlich konstant immer seine Leistung gebracht, der war halt nur auf der falschen Position eingesetzt. Terzic gefühlt als erster Trainer hat es jetzt mal geschafft, den häufiger in der Rückrunde auch mal als Achter zu bringen oder sowas, wo er dann auch immer gescored hat eigentlich. Da hast du die Möglichkeit, jemanden langfristig zu binden. Klar, weiß ich jetzt auch nicht, zu welchem Gehalt und so weiter und so fort, aber da kommen Spieler und sagen, hey, wir wollen einen langfristigen Vertrag und du als Verein sagst, oh nee, ist mir uns zu unsicher, machen wir halt doch nicht. Und das ist halt dieses Modell, wo ich sagen muss, ich sehe da nicht wirklich zu 100% die letzte Entschlossenheit, dass man der Überzeugung ist, man kann einen festen Kader aufbauen. Man sagt ja, wir verlieren die Ehe in ein paar Jahren. Die Sache ist nur, schaffst du es jetzt 1 oder 2 Jahre hintereinander mal einen Titel zu holen, das kann von mir aus auch nur eine Meisterschaft und ein DFB-Pokal sein oder sowas, dann gibst du den Spielern das Gefühl, yo, du musst erstmal woanders hingehen, wo du den Status hast als Spieler mit Stammspieler und so weiter, den du hier hast. Hier hast du jetzt 2 Jahre am Stück konstant Titel gewonnen, du bist in der Top-5-Liga, dann kann das auch lukrativ sein. Nur wenn du gefühlt 5 Jahre hintereinander immer nur Zweiter wirst oder 3 Jahre hintereinander immer nur Zweiter wirst und du das Gefühl hast, du kannst machen, was du willst, dieser Verein holt einfach keine Titel, dann ist es natürlich schwer, am Ende Spieler wie ein Bellingham zu überzeugen. Ich glaube schon, wenn der BVB, also das ist, glaube ich, so ein Rad, was sich dreht. Ich glaube schon, wenn der BVB es schaffen könnte, jetzt vielleicht einen Bellingham noch ein Jahr zu halten und das vielleicht letzten Sommer geschafft hätte, einen Haaland noch zu halten, ein Jahr oder zwei. Ich glaube zum Beispiel mit einem Erling Haaland in dem Team, was sie dieses Jahr hatten, wären sie, glaube ich, dieses Jahr Meister geworden. Lehne ich mich jetzt einfach mal so weit aus dem Fenster. Hätten sie den letztes Jahr gehalten, hätten sie einen Titel geholt und plötzlich hätte vielleicht ein Bellingham nicht mehr gesagt, jo, ich muss jetzt unbedingt mit 20 oder mit 21 zu Real Madrid wechseln, sondern hätte gesagt, ich kann hier ja auch Titel gewinnen. Und wenn er das dann wieder zwei, drei Jahre nicht macht, kann er den Schritt immer noch machen, der ist ja jung. Und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen dieses Problem. Da dreht sich ein Rad und solange du keine Titel holst, wollen die Spieler nicht bleiben. Solange die Spieler nicht bleiben, holst du keine Titel, so nach dem Motto. Und ich glaube, da muss der BVB mit Überzeugungsarbeit von mir aus auch mal mit einem höheren Gehalt oder so es einfach schaffen, die Spieler, nicht die Randspieler, sondern die Spieler, die wirklich... Bellingham wurde, glaube ich, jetzt zum Spieler der Saison ausgezeichnet. Haaland sieht man ja, was der einfach für ein krasses Monster ist dieses Jahr, aber das war ja letztes Jahr auch schon beim BVB, dass man einfach schafft, diese Spieler einfach zu halten, einfach an den Verein zu binden, wenigstens mal für 2 Jahre oder für 3 Jahre, dass man sagt, wir haben 2 oder 3 Jahre jetzt Zeit, ein Fenster, einen Titel zu gewinnen. Der hat einen 3-Jahres-Vertrag oder die haben jetzt alle einen 3-Jahres-Vertrag. Wir haben jetzt 3 Jahre die Chance, den Spieler, egal was für Angebote kommen, zu halten. Und wir schauen einfach mal, ob wir in 1 oder 2 Jahren einen Titel haben. Wenn nicht, können wir ihn immer noch ein Jahr vor Vertragsende verkaufen. Aber das ist so ein bisschen das, was mir fehlt. Oder dann halt auch diese Ausstiegsklauseln, wie bei Haaland so, dass man halt dann am Ende es gar nicht mehr in der eigenen Hand hat. Gut, das war jetzt bei Nkunku ja auch der Fall mit der Ausstiegsklausel. Aber für mich ist das einfach das A und O, weil du kannst nicht ständig einen neuen Trainer haben, ständig neue Spieler haben, ständig neu und dann ein Spielsystem implementieren, was dann passt, weil das dauert immer seine Zeit. Terzic hat jetzt auch, wie lange hat er gebraucht? 4, 5 Monate? Und dann hat er in der Rückrunde ein Spiel verloren und 3-mal unentschieden gespielt oder so. Das ist eine bombastisch gute Rückrunde. 40 Punkte in der Rückrunde zu holen, ist sehr, sehr stark. Das ist deutlich mehr als 2 Punkte im Schnitt. Aber halt in der Hinrunde nur irgendwie 31 zu holen oder 30 ist halt zu wenig, wenn du Meister werden willst. Und das sind genau diese Spiele, diese Momente, die es halt dauert, bis man sich findet. Und wenn man die jedes Jahr aufs Neue hat, hast du schon nach der Hinrunde zu viel Rückstand, um am Ende wirklich in den Meisterkampf eintreten zu können.
Was ich noch hinzufügen wollte, also auf jeden Fall sehr, sehr guter Punkt mit zum Beispiel Haaland noch ein Jahr länger halten, Jude Bellingham noch ein Jahr länger halten und so weiter und so fort. Dann wären wir Meister und dann, weißt du, dann stehen noch andere Optionen, okay? Dann bist du als Meister, hast du, finde ich, eine gute Verhandlungsposition bei vielen Spielern und so weiter und so fort.
Ja.
RB Leipzig, wenn man bei denen schaut, die halten ihre Spieler langfristig.
Ja.
Zum Beispiel, wenn man jetzt da die erste Elf anschaut, also wenn man
hat
jetzt...
Das bestimmt eine Klausel. Ich erinnere mich, ein Guardiol hat ja auch verlängert nach dem Pokalsieg letztes Jahr, obwohl er heiß umworben war und der hat dann in der PK gesagt, dass er verlängert. Klar, der hat jetzt eine dicke Klausel drin. Wenn die Summe gezahlt wird, ist er weg. Aber trotzdem, er ist das Jahr definitiv noch da gewesen, trotz vieler Gerüchte.
Ja.
Ja. Und Nkunku, wie gesagt, Olmo hat jetzt verlängert.
Ja, gefühlt jedes Jahr bei vielen Mannschaften heiß umworben. Nkunku ist ein Jahr länger geblieben. Ja, also da hat man jetzt einen krassen Kontrast. Warum passt es bei RB Leipzig und bei Borussia Dortmund nicht. Und deswegen, Leute, also nochmal, Fans, schön und gut, weißt du, das ist ja auch dann quasi dieses Image von Borussia Dortmund, was man auch verkauft. Und das ist sich ja auch der Verein bewusst. Man hat quasi mit einer der besten Fans, mit einer der besten Stadien, die Atmosphäre und so weiter und so fort, etwas, was RB Leipzig eben nicht gut verkaufen kann. Nichtsdestotrotz ist Fußball halt Leistungssport. Und am Ende zählen halt eben die Titel und so weiter und so fort. Und so bist du halt attraktiver bei gewissen Spielen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, ja, RB Leipzig halt durch Red Bull hat halt eine krasse Finanzquelle. Aber die haben halt das meiste draus gemacht, sorry. Ich habe das nicht bei Borussia Dortmund das Gefühl. Und wie viele Erlöse haben die bekommen, bitte, für die ihre Spieler? Allein jetzt Jude Bellingham, was da kommen wird an Gehalt, an Geld. Das ist halt krass, weißt du so. Das sind Sachen, die ich nicht verstehe bei Borussia Dortmund. Jadon Sancho und so weiter und so fort. Man sehr, sehr viel Geld bekommen. Klar hat man auch viele Spieler geholt, das muss man ja auch fairerweise sagen. Aber du hast recht, immer neue Spieler, wieder neues System und so weiter und so fort. eine Allaire zum Beispiel, wenn du ihn hast, ist jetzt nicht das gleiche, wie wenn du zum Beispiel einen Kolo Muani hast. So ein typischer Neuner ist ein anderer als jetzt ein Kunku oder so. Weißt du, ich meine, das sind halt alles andere Spiele, wo du immer wieder neue Taktiken implementieren musst und so weiter und so fort. Also, ja, wenn der Borussia Dortmund das nicht schafft, dann sehe ich schwarz. Und wie gesagt, das war jetzt das beste Jahr, also die beste Möglichkeit, Meister zu werden. Noch nie war Bayern München so scheiße, wirklich so scheiße, und hat so viel, so eine Chance gegeben. Ich meine, als sie gegen RB Leipzig zu Hause verloren haben, sorry, die haben eigentlich gedacht, das war's. Also, die haben nicht gedacht, dass Mainz noch was in Dortmund holt oder dass allgemein Dortmund es nicht gegen Mainz zu Hause packt. Und dann zu Hause, finales Spiel, ich weiß nicht, was in den Köpfen dann der Spieler geht. Und dann bin ich halt so kalt und sage, ja, eure Tränen juckt mich nicht. Ihr habt am letzten Spieltag zu Hause gegen Mainz nicht geschafft, endlich Meister zu werden und ein Ausrufezeichen zu setzen. Also, da tut es mir dann auch leid. Ja, schauen wir aber jetzt auf Bayern München kurz. Verlieren wir da auch ein paar Wörtchen. Ich meine, großer Umbruch ist, glaube ich, das Sprichwort. Man hat es gesehen, nach der Meisterschaft direkt zwei wichtige Personen raus, Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic. War von vielen gewünscht, ist dann so gemacht worden. Dresden ist jetzt quasi, übernimmt das, was Kahn vorher gemacht hat. Einen neuen Brat, so wird es erstmal nicht geben. Finde ich interessant, dass Tuchel, Uli Hoeneß, Rummenigge und so weiter und so fort quasi alle zusammen Kaderplanung fürs nächste Jahr betreiben. Könnte sicherlich was Positives haben, weil wenn der Trainer die Spieler holt, die er auch gerne haben möchte, dann passt das halt eben zu seinem Spielstil, und nicht, wenn jetzt der Sportvorstand ein Sadio Mané holt und du denkst dir, okay, wo passt er bei mir rein? Nur weil es Sadio Mané ist, halt nach Namen geht und so weiter und so fort. Also sehe ich gut, bin gespannt, was im Sommer passiert bei Bayern München. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die da den einen oder anderen berühmten Namen holen werden, sprich auf der Nummer 9 ist ja noch Handlungsbedarf, jetzt könnte nach Cancelo Benjamin Pavard gehen, Nusra Masraoui wird wieder immer mit dem Abgang in Verbindung gebracht, wobei ich denke, das ist jetzt nicht so heiß, aber da könnte sicherlich auch ein Außenverteidiger kommen, von Borussia Dortmund vielleicht sogar, Guerrero, ablösefrei, das wäre sicherlich hart für die Borussen, wäre witzig, wenn er da dann einen langfristigen Vertrag bekommt, direkt 4 Jahre oder so. Da passiert einiges. Plus in der Offensive könnte es vielleicht so weit sein, dass man diese Leute, Serge Gnabry, Leroy Sané, vielleicht nicht mehr bei Bayern München hat. Ich denke, wenn da ein attraktives Angebot kommt, dann wird sich, glaube ich, der FC Bayern München von einigen Offensivspielern trennen. Ich schaue da speziell auf Sadio Mané, auf Leroy Sané, auch wenn Tuchel am Anfang, als er kam, intensiver mit ihm plaudern wollte. Ja, es ist einfach so, dass bei Bayern München momentan nicht läuft, und das merkt man, und deswegen ist gerade großer Handlungsbedarf. Heißt aber auch, okay, für die Konkurrenz, scheiße, da bauen sie jetzt was wieder für die Zukunft auf. Ich meine, man war jetzt so, ich will nicht sagen am Abgrund, aber man hat viele neue Spieler geholt und das mit dem neuen Trainer, jetzt braucht es wieder Kontinuität, wieder diese Muscle Memory, sprich, man weiß, was man machen muss, was der Trainer haben möchte und so weiter und so fort. Und ich denke, wenn das dann alles zusammenkommt, dann ist wieder Feierabend, glaube ich, in der Bundesliga. Und das finde ich schade persönlich, dass halt eben dieses Jahr das Ganze mit Borussia Dortmund nicht geklappt hat. Aber gut, so viel mehr möchte ich jetzt auch nicht verlieren. Ich meine, sie wurden Meister, aber verdient war es jetzt meiner Meinung nach nicht. Das war jetzt nicht unbedingt das Jahr, wo man das denen zu 100% gönnen würde. Ich fand's gut, was Müller gesagt hat, war sehr ehrlich, dass sie nicht unbedingt verdient Meister geworden sind und dass dieses Jahr sehr viele Up and Downs hatte. Ich fand aber auch ein paar Lichtblicke sehr gut, Matthijs de Ligt und so weiter und so fort, aber darüber sprechen wir später vielleicht, wenn wir über die Elf des Jahres reden. Aber so, das wären so meine abschließenden Worte an Bayern München. So viel mehr habe ich jetzt da eigentlich auch nicht zu verlieren, um ehrlich zu sein.
Also ich finde, sportlich hat man jetzt bei den Bayern nicht so unbedingt den Schaden genommen, dadurch, dass man halt immerhin dann doch noch die Meisterschaft gewonnen hat, dass man halt in der Champions League gegen City rausgeflogen ist. Gut, ist halt auch ein ultra krasses Team Pokal, ja, war halt auch bitter. Aber ich finde, den größeren Image-Schaden haben die Bayern einfach auf, ja, neben dem Platz gemacht. Allein die Kommunikation mit Nagelsmann, was da jetzt im Endeffekt rausgekommen ist. Jetzt die ganze Debatte mit Kahn, wie, dass er nicht mehr bei der Meisterfeier dabei sein durfte und er sich halt viral dazu äußert. Ich finde, das ist ein viel, viel größerer Image-Schaden und dass die meisten Spieler selber nicht wissen, wie sie jetzt damit umgehen. Also das ist ja auch bei einem Davis-Vertragsverlängerung auch ein Thema, dass er denkt, hier, mir ist nicht bewusst, wie das jetzt die nächsten Jahre weiterlaufen wird. Ich verlängere erstmal nicht, ich halte erstmal die Beine still. Und das ist halt für die Bayern, sage ich jetzt mal, auch eine richtig heikle Situation aktuell. Und die Spieler werden sich die Situation erstmal ganz genau angucken. Und deswegen, glaube ich, auch gibt es aktuell diese ganzen Gerüchte. Das heißt, ein Lucas Hernandez, der eigentlich, ich finde, das, was er Bayern gekostet hat, hat er auch nicht unbedingt an Leistung gebracht. Aber die Bayern wollen ja nach und nach mit ihm verlängern. Die geben ihm ja Rückendeckung wie sonst keinem anderen. Und er will dann nur, er sagt dann nur, ja gut, dann gehe ich halt zu Paris. So finde ich jetzt auch irgendwie ein bisschen uncharmant. Aber das, glaube ich, ist einfach hinführend aus der Personalie, Vorstand, sei es ein Heiner, den ich auch unbedingt jetzt in seiner Position nicht gerade als seriös empfinde jetzt die letzten Wochen. Und ja, man wird sehen, wie das jetzt mit Rummenigge und Hoeneß wieder läuft, dass die jetzt wieder mehr das Sagen haben. Aber ich finde, wie gesagt, der größere Image-Schaden war definitiv außerhalb vom Feld.
Also findet es jetzt besser so, dass Brazzo und Kahn raus sind?
Boah, würde ich jetzt nicht zwingend sagen. Wenn man jetzt so nachhinein, was Hoeneß gesagt hat, so hört, dass die Entscheidung sie alleine getroffen haben mit Nagelsmann zum Beispiel, dass es da auch nicht unbedingt hundertprozentig Rückendeckung gab für die Entscheidung, merkst halt schon, dass ja die sich vielleicht ein bisschen zu sehr rausgenommen haben. Und Kahn ist halt so von seiner Art her, ich glaube, der hat sich sehr zurückgehalten. Also normalerweise, ich erinnere mich an das war eigentlich gefühlt das Highlight der Saison, als Dortmund in der letzten Minute da den Ausgleich noch macht im Hinspiel und er einfach aufspringt und wieder so der typische Kahn ist. Und ich glaube, das hat er die meiste Zeit einfach nur so versteckt. Und er kam mir einfach sehr ruhig, resigniert vor, während halt ein Brazzo mittlerweile, ja, schon geübt hat, mit der Presse umzugehen. Aber wenn ich dann immer seinen Sohn auf Twitter sehe, der seinen Vater in Schutz nimmt oder generell die Kommunikation oder eine Heidi Klum da als Meme, das ist halt einfach, FC Bayern war dieses Jahr gefühlt der HSV der ersten Liga so gefühlt. Also das, was die jetzt an Material uns geboten haben, allein, wie gesagt, das Kahn-Thema am letzten Spieltag, allein so ein Fass da aufzumachen, dass der nicht mit im Flieger darf, weil er sich anscheinend mit dem Dresen nicht gut versteht und die hätten sich die Köpfe eingehauen. Also das sind alles Geschichten aus dem Paulanergarten gefühlt. Aber vielleicht macht die Presse auch mehr draus, als es letztendlich ist. Aber ich finde, jetzt so ein Schritt wieder zu Rummenigge und Hoeneß, man macht sich's dann wieder zu einfach. Wenn man jetzt wieder sagt, hier, wir integrieren die jetzt wieder. Deswegen bin ich gespannt, wie sie damit jetzt umgehen, wie ein Dresen dann wirkt. Und ja, aber für Spielerseite habe ich es ja eben schon angesprochen, für die wird es auch super interessant. Dann sieht man ja schon so, in welche Richtung es geht. Und ja, gerade für Vertragsverlängerung, glaube ich, werden die ganzen Berateragentur direkt auf mal ganz genau auf München gucken.
Ja. Auf jeden Fall.
Ja, ich finde halt vor allem, dass das alles einfach super untypisch für den FC Bayern ist. Ich habe zum Beispiel auch das Gefühl, ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist jetzt nur ein Gefühl, was ich habe, aber ich glaube, dass ein Kahn in seiner Funktion, die er hatte, deutlich effektiver für die Bayern gewesen wäre, wenn nicht Herbert Heiner der Präsident gewesen wäre, weil ich glaube, Olli Kahn ist einer, der ganz schwer mit Autoritäten umgehen kann, aber Uli Hoeneß zum Beispiel ist eine Respektsperson, hat er ja mehrfach betont. Er ist mit ihm zwar mal aneinander geknallt, aber dann hat er von sich aus sich immer selbst entschuldigt und so weiter, weil Uli Hoeneß einfach einen anderen Status hat. Und ich glaube, dass das einfach in der Kombination, wie sie das hatten, nicht gepasst hat und dass die Kommunikation untereinander, nicht nur bei Kahn, sondern allgemein Brazzo, Kahn, Heiner und wie sie alle heißen, einfach von Anfang an nicht funktioniert hat. Vielleicht auch mit Julian Nagelsmann die Kommunikation nicht so funktioniert hat, dass am Ende Die einen gesagt haben, wir ziehen jetzt eine Reißleine. Die anderen haben gesagt, ey, wir wollen damit überhaupt nichts zu tun haben. Die Dritten haben dann gesagt, ja, wir, im Nachhinein, wir fanden das scheiße. Und so hat irgendwie hinterm Rücken irgendwie, habe ich das Gefühl, jeder gegen jeden irgendwie. Und das ist halt eigentlich nicht dieses mir san mir, große Bayern-Familie oder so, sondern ist ja, halt mehr so ein... Das
hat Lothar schon in Kahn vorgeworfen im Interview. Also wenn der halt ja auch schon sowas feststellt, der war ja lange genug bei den Bayern und der hat ja auch so Sachen gesagt, hier, ich sehe es bei euch aktuell gerade nicht. Und hat ja Kahn ihm auch so schon die Leviten gelesen. Aber letztendlich muss man im Nachhinein schon sagen, da hat es damals auch schon dermaßen gebrodelt. Und da war ja auch noch ein Nagelsmann drin, meine ich.
Ja, und ich sag mal so, solche Zustände, also allgemein, wie wir sie jetzt bei den Bayern erlebt haben in der Außendarstellung, habe ich, an sowas habe ich mich, klar, da war ich auch noch kleiner, aber unter der Ära Uli Hoeneß nicht ein einziges Mal erinnern können. Entweder gab es das nicht, oder es wurde zumindest nicht nach außen getragen. Und dieses Jahr fand ich es einfach ganz extrem. Du hast gefühlt mehr gewusst, was in der Bayern-Kabine abgeht, als, weiß ich nicht, was du selber am Vortag erlebt hast, weil du es überall ständig gelesen hast. So, es ist halt alles ein bisschen, es lief von Anfang an nicht rund. Ich bin gespannt, wie die neue Führungsetage jetzt funktioniert. Ich meine, es kann auch sein, dass ich diese These nochmal ändere vor der Saison. Ist jetzt ja sehr früh, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ausblick auf die nächste Saison werfe, ich vermute, dass die Bayern keine gute Hinrunde spielen werden, weil ich glaube, dass sich das alles erstmal finden muss mit den Personalien, ich glaube, mit dem Kaderumbruch und so, das wird sich alles finden müssen, aber ich glaube, dass das eine Bewährungsprobe sein wird, die Hinrunde für die Bayern, und wenn die Bayern es da schaffen, ruhig zu bleiben und wieder auf die alten FC Bayern-Werte zurückzukehren, Ruhe im Verein zu haben, dann glaube ich, werden die eine richtig, richtig starke Rückrunde spielen und mindestens 2 Titel am Ende der Saison holen, vielleicht sogar 3, weil ich glaube, dass das durchaus eine super Sache ist für die Kaderplanung, wenn der Trainer involviert ist, wie Amir eben auch schon gesagt hat, dass ich es eine super Sache finde, dass auch Uli Hoeneß mit seinem Netzwerk da eben vielleicht nochmal unter die Arme greifen kann und falls es Unstimmigkeiten in so einem großen Team gibt, einfach auf den Tisch haut. Einfach der Mann, den alle respektieren beim FC Bayern. So, ich glaube, das kann wunderbar funktionieren. Aber ich glaube, dass es nicht von Tag 1 an sportlich auf dem Platz sichtbar sein wird. Und ich finde oder ich vermute, dass dann die Feuerprobe quasi sein wird, wie gehen die Bayern damit um? Bleiben sie ruhig? Traue ich denen am Ende der Saison eine richtig erfolgreiche Saison zu mit vielen Titeln? Fängt dann wieder so ein Unruhe von außen, Unruhe von innen, wie auch immer an, so wie diese Saison, dann glaube ich, dass die Bayern nächste Saison wieder ein ähnlich schweres Jahr haben könnten wie dieses Jahr. Und eventuell dann eben wieder mit dem Glück, dass eben die Konkurrenz mit Bayern im Umbruch, mit Dortmund im Umbruch, wenn Bellingham geht, wenn Guerrero geht, falls Adeyemi geht, was weiß ich, mit Leipzig im nächsten Umbruch, wenn jetzt Guardiol gehen sollte, wenn jetzt ein Nkunku gehen sollte und sowas, dass das eben das Glück der Bayern sein könnte. Aber ich glaube, wenn die Bayern nicht nächstes Jahr ruhiger agieren und einfach wieder mehr auf die FC Bayern-Werte sich verlassen, dann glaube ich, dass sie auch nächstes Jahr ein schweres Jahr haben könnten.
Vom Steuerhinterzieher zum Favorite Man wieder, ne?
Ja, also menschlich sage ich dir ehrlich, nein, aber man muss trotzdem sagen, man muss einfach respektieren, was Uli Hoeneß für den deutschen Fußball und insbesondere für den FC Bayern gemacht hat oder was er da immer noch für eine Rolle spielt und was sein Wort immer noch für ein Gewicht hat, egal ob er ein Ehrenpräsident ist oder ob er in einer aktiveren Funktion ist. Menschlich kann ich den Typ nicht ausstehen, aber man muss respektieren, was der Mann für den FC Bayern geleistet hat, und das ist gefühlt mehr, als ich von irgendeinem anderen Präsidenten in den letzten 40 Jahren von irgendeinem Verein mitbekommen habe, gefühlt.